immer zu gucken, so spitz wie möglich zu sein. Man ist immer wieder überrascht, wie groß die Zielgruppe in der Spitze doch ist. Und da kannst du Nummer eins werden, da kannst du gutes Geld verdienen. Und da würde ich lieber in dieser Zielgruppe bleiben.
Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast, und zwar einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Nämlich der liebe Flavio Simonetti ist hier heute mit am Start. Flavio, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Sehr schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich mit am Start sein darf.
Sehr gut. Wir haben ja vor einiger Zeit Kontakt gehabt und ich kenne dich tatsächlich schon ganz schön lange. Ich bin jetzt mittlerweile 27 Jahre alt und als ich damals so, ich meine, ich müsste so 13, 14 oder sowas gewesen sein, da habe ich irgendwann mal einen Online-Kurs von dir gekauft, wo es um Fitness ging. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, da wird es bestimmt ein paar geben, wobei ich mir auch sicher bin, dass dich sehr, sehr viele Leute kennen. Kannst du mal ganz kurz sagen, wieso deine Story angefangen hat im Internet, was du damals so getrieben hast?
Wie lange habe ich Zeit für diese Story, dass man kurz den Rahmen setzen kann?
Ich würde sagen so 2 Minuten ungefähr.
Oh, 2 Minuten, okay. Ich habe irgendwann angefangen mit, ich kann die Zahl nicht mehr sagen, ich schätze mal 18, 19, die ersten Sachen auf eBay zu verkaufen. Wir haben, ich schätze mal 19 war das so rum, mit Pratzen angefangen. Ich habe Kampfsport gemacht, MMA, und habe die dann online verkauft. Dann habe ich 2007, ich habe dann noch so Abnehmpflaster verkauft. Das war so ein Network-Marketing-Thema. Und ich hatte eben keinen Bock, das so klassisch zu verkaufen, habe die dann online verkauft. Und dann habe ich 2007 Online-Shop angefangen im Fitnessbereich. 2008 kamen E-Books, 2009 kam YouTube. Und dann habe ich in den letzten, sagen wir von 2008 bis 2021 5 Bücher, 3 Apps, ein paar Videokurse, ein paar E-Books, 2 DVDs, so als ganz kurzen Rundumschlag, so was ich da in den letzten Jahren getrieben habe.
Sehr geil. Boah, super, super spannende Erfahrung. Du bist ja wirklich schon so lange im Internet irgendwie am Business machen. Wo du angefangen hast, da war ich wahrscheinlich gerade mal in der Grundschule oder so. Finde ich mal sehr, sehr interessant. Würde ich auch gleich gerne kurz auf die ersten E-Commerce-Erfahrungen eingehen, weil E-Commerce 2007 war mit Sicherheit eine ganz andere Welt als E-Commerce Richtig. Heutzutage. Wir sprechen ja auch gleich noch über das E-Commerce-Business, was du heute machst. Dreht sich ja vor allem um Amazon FBA, ist auf jeden Fall auch super interessant, wie du da vorgehst. Kannst du uns mal abholen, was ist das, was du damals im Online-Shop verkauft hast und wie hast du diesen Online-Shop damals erstellt und warum hast du damals überhaupt einen Online-Shop gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich überlege, du bist 27, ich habe jetzt überlegt, ich trainiere fast 27 Jahre mittlerweile. Ich fühle mich schon uralt, wenn ich das höre. Ich trainiere schon seitdem ich 13 bin, hatte irgendwie eine riesige Freude am Krafttraining. Und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich habe irgendwie viel gelesen in diesem Bereich und hatte dann Lust, die Eiweißpulver, wurde immer wieder gefragt, ob ich die auch verkaufe, die dann anzubieten. Das heißt, ich hatte bei mir in meiner Wohnung, habe ich die immer wieder verkauft. Und habe aber gemerkt, es gibt auch dieses Thema online und da muss ich irgendwie rein, weil es macht irgendwie keinen Spaß, dann bei jedem Einzelnen zu warten, bis der kommt. Dann machst du da 6 Euro Gewinn pro Proteinpulver. Dann musst du wieder mehrere Geschmäcker kaufen, weil du hast Mindestbestellmenge beim Hersteller und so. Ich war eine ganz, ganz kleine Nummer. Habe da mit meinem Ersparten irgendwie angefangen, ein paar hundert Euro. Ja, und dann hat sich so langsam nach oben gemausert, aber ich habe für mich gemerkt, ich habe irgendwie zu klein gedacht, das war damals mein Problem, warum das im Online-Shop nie so richtig groß geworden ist.
Das heißt, du hast damals Proteinpulver bei einem Online-Shop verkauft, habe ich das richtig
verstanden? Ja, genau, ich hatte so Produkte von Body Attack, Best Body Nutrition und so ein paar deutsche Hersteller, die habe ich dann für, ich weiß nicht, wo die Produkte lagen, ich schätze mal so 25, 26 Euro verkauft und eingekauft, vielleicht so für 18 Euro. Und dann musste ich aber immer wieder die Versandkosten bezahlen und Mindestbestellwert beim Hersteller. Und das war immer eine wilde Nummer, weil dann hast du 6 Euro verdient, musstest aber dann für 100 Euro Mindestbestell, dann musstest du 6 Kilo einkaufen, hast eigentlich das ganze Geld ausgegeben, um dann 6 Euro zu verdienen. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich mache das online und es hat auch irgendwie funktioniert, aber das war jetzt nie so die Nummer, wo ich sage, das hat sich jetzt großartig gelohnt. Sobald ich mit YouTube angefangen habe, habe ich eigentlich das ganze Thema irgendwann beendet.
Ja, YouTube ist dann auch schnell gut losgelaufen. Du hast dann auch schnell Produkte da irgendwie am Start gehabt. Oder wie ist das so losgegangen oder wie schnell vor allem dann gewachsen?
Genau, also 2008 war ein wildes Jahr, da habe ich irgendwie alles verloren. Habe dann mit so einer, in Anführungszeichen, Gottesbegegnung den Eindruck gehabt, ich soll in den Fitnessbereich reingehen. Und dann habe ich 2008 ein E-Book geschrieben, ich habe 3 E-Books geschrieben, die ersten 2 waren Flop, das dritte war halt mein Thema, Da war ich dann auch so relativ alleine auf dem Markt. Keiner wusste damals, was das ist. Und dann ist aber so passiert, dass ich habe Werbung geschaltet über Google. Das war damals die einzige Möglichkeit. Und dann habe ich im Frühjahr, Sommer 2009 eine ganz nüchterne E-Mail bekommen von Google, die gesagt haben, hey, sorry, Zeit ist vorbei, deine Werbeanzeige passt uns nicht raus. Und dann bin ich von heute auf morgen ohne Werbung gewesen. Es gab irgendwie nichts anderes, was ich kannte. Und dann hatte ich einen Mentor, der hat gesagt, hey, es gibt da was in Deutschland, das kommt demnächst oder ist gerade so am Starten, das heißt YouTube, probier das mal aus. Und was ich damals von dem Mentor gelernt habe, das war auch ein guter Move, ich habe gleich die E-Mail-Adressen eingesammelt. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt 30.000 E-Mail-Adressen und sobald ich, oder 20.000, ich glaube 20 waren es, sobald ich das Video hochgeladen habe, konnte ich das an alle E-Mails schicken. Das heißt, ich hatte schon Reichweite dann. Ja. Und das war ein guter Start. Und dann hatte ich die Kredibilität, die Leute haben zum ersten Mal mein Gesicht gesehen. Es war sonst immer nur so E-Mails, keiner wusste, wer dahinter ist. Und dann habe ich meine E-Books da verkauft. Und aus den E-Books wurden Videokurse und irgendwann DVDs und so weiter. Also das hat sich dann schon gemausert. Lustigerweise, meine Mutter kannte YouTube damals natürlich auch nicht und hat nur gesehen, der Flavio hat seine Ausbildung beendet, sitzt jetzt zu Hause rum und wie kann denn der überleben? Und hat sie immer Sorgen gehabt, dass ich nicht überlebe. Und irgendwann habe ich einen Kontoauszug gegeben. Seitdem wurde das Thema auch nie wieder angesprochen, ob ich da genug Geld verdiene. Das war so die Anfangszeit von YouTube.
Auf jeden Fall auch deutlich attraktiver als das, was du da vorher mit dem Online-Shop irgendwie probiert hast. Weil bei den Online-Kursen hattest du ja quasi 100% Marge.
Richtig.
Nicht ganz, aber nahezu. Ist natürlich sehr, sehr attraktiv gewesen. Auch perfektes Timing so, gerade Start von YouTube etc. Wenn genau. Man sich mal anguckt, wie sich das Ganze allein jetzt, also wie es heutzutage aussieht, ist ja wirklich Wahnsinn, was in diesem Markt geht. Auf YouTube, contentseitig, aber auch mittlerweile, was Brands angeht, ist wirklich unglaublich. Ich habe ja eine Zeit lang mal mit Patrick zusammengearbeitet, den kennst du ja sicherlich auch. Und da habe ich mir schon manchmal gedacht, Alter, wenn die an Probeware, an Profuel etc. dran geblieben wären oder wenn da nicht so eine Scheiße passiert wäre, sage ich mal, dann hätte das heutige Gymshark oder ESN sein können.
Definitiv.
Hattest du so einen Gedanken auch schon mal und ein bisschen ärgert, dass du nicht damals mit dem Onlineshop richtig gestartet bist, als die Reichweite so groß war?
Also mein Thema war, das war halt wirklich, wie ich es gesagt habe, so ein bisschen falsches Mindset. Ich habe bei mir in so einem winzigen Fitnessstudio trainiert, ich bin da immer noch angemeldet, seit Ewigkeiten. Und ich habe nie so wirklich, ich habe zwar die Zahlen gesehen, wie die hochgegangen sind, aber nie so wirklich verstanden, was das bedeutet. Ja. Und dann habe ich natürlich schon, ich weiß nicht mehr das Jahr, 2010, 2011 angefangen, bei Proteinherstellern auch anzufragen, zu gucken, wie kann ich es denn einkaufen? Und ich dachte mir, gut, da machst du eine riesige Marge drauf. Und dann habe ich festgestellt, es ist gar nicht so viel mehr wie das, was ich jetzt einkaufe und wer da verkaufe, aber ich habe mein Branding unterschätzt. Also ich habe unterschätzt, wie, dass ich ja schon in den ersten Jahren dafür verantwortlich war, jetzt mal ohne jetzt hochmütig zu sein, aber dass die Fitnessstudios voller wurden. Ja. Weil die Klicks kamen, ich war eine Zeit lang der Einzige und das hat natürlich auch Einfluss genommen. Aber ich habe nicht gecheckt, dass auch wenn viel Konkurrenz da draußen ist, ist nicht so, dass es da keine Konkurrenz gab, es gab jede Menge Konkurrenz. Ja. Aber ich habe unterschätzt, dass meine Marke doch stärker ist, als ich mir das gedacht habe. Und natürlich hat es mich dann geärgert, ich habe schon mal drüber nachgedacht, warum hast du nicht, als dann Rocker und viele Brands dazu kamen, wo ich sagte, da hätte ich schon längst wieder wahrscheinlich verkaufen können für einen guten Exit. Ja. Das habe ich einfach unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit der Bekleidungsmarke, ich bin halt eigentlich vom Typ, würde ich sagen, typischer Franke, sehr, demütig, würde ich jetzt mal sagen, ja, und ich bin jetzt nicht so die Rampensau, die rausgeht und da jetzt Vollgas gibt. Und es ist natürlich fürs Branding im Social Media Bereich jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Und wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann will ich denen immer was Gutes tun. Und ich habe einfach in meiner Welt keine Lösung gefunden, wie ich das ähnlich stark aufbauen kann wie die Jungs. Die haben das natürlich perfekt gemacht. Aber wir hatten eine Phase, ich müsste mal auf mein Handy schauen, aber wir hatten eine Phase, da haben wir uns getroffen in Berlin. Und da war ein paar Fitness-YouTuber, ich glaube, wir waren 5 oder 6. Und ich habe sogar jemanden mitgenommen, der wollte das Branding für uns machen und wir wollten eine Gegenbewegung machen. Gym Bros wollten wir uns nennen oder so ähnlich.
Oder? Gegen was eine Gegenbewegung meinst du?
Ja, die Gegenbewegung, so die sympathische Gegenbewegung von den anderen Jungs.
Okay, und so zu GA und so weiter oder wie?
Ja, genau.
Geil.
Wie hieß denn mal Gym? Ach, mir fällt es. Gym Bros, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war Julian Zietlow dabei, Görki, Kolja, noch ein paar andere. Also ich glaube schon, dass es gezündet hätte, aber Julian wollte dann seine eigene Brand machen. Er hat ja dann irgendwie auch eine eigene Klamottenmarke relativ danach rausgebracht. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Boom Boom, und er war vorher noch irgendwas. Genau. Und ich habe ja dann auch 2012 angefangen mit meiner Bekleidungsmarke. War immer so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei. Aber dran zu bleiben, auch wenn es jetzt nicht der Hauptfokus war, hat sich definitiv gelohnt.
Ja, super geil, da zurückzublicken, ist schon interessant, auch wenn es nichts bringt, sich mal die Fragen zu stellen, wie hätte es werden können, sage ich
definitiv.
Mal. Aber so rückblickend mit dem Wissen, was du jetzt heute hast, hättest du wahrscheinlich dann irgendwie auch eine Brand viel früher gestartet.
Klar.
Und klar. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn man mal sieht, was so ESN und so mittlerweile wert
ist. Das ist natürlich eine andere Liga. Ich meine, die haben ja schon jetzt nicht bei null gestartet. ESN war ja selbst von meiner Zeit schon bekannt. Die waren halt eher mal so bekannt für so ein günstiges Produkt. Die günstigsten auf dem Markt in der deutschen Qualität. Aber hätte ich das natürlich verstanden, in dem Niveau, wie ich es jetzt verstehe, hätte ich wahrscheinlich mehr Investoren sogar geholt, hätte gesagt, lass uns Bekleidung und lass uns Supplements einfach durchknallen. Werbung schalten auf die Videos und Vollgas. Ich habe halt sehr stark von meinem, war ich sehr stark geprägt von meinem Mentor damals, und da war halt sehr viel Online-Produkte und so weiter. Und da habe ich aber auch einen Fehler gemacht, in Anführungszeichen, weil ich halt immer nur auf die Liste gegangen bin. Also ich hatte eine große Liste aufgebaut. Ich glaube, am Peak waren wir über 200.000 E-Mail-Adressen. Aber mein Problem war, dass in der Außenwirkung die Leute nicht wussten, dass ich überhaupt ein Produkt habe. Das heißt, alle, die sie nicht eingetragen haben, kannten mich gar nicht vom Produktnamen her und haben gesagt, Mensch, der Karl hatte irgendwie das 360-Grad-Paket, Jule hat das 10-Wochen-Programm, was hat der Flavio eigentlich? Und als meine Produkte dann irgendwann öffentlicher wurden, haben die gesagt, jetzt fängt der auch mit Programm an. Nein, das war schon viel früher. Ich habe halt leider in Anführungszeichen einen Fehler gemacht, dass ich halt im Social Media nie darüber gesprochen habe, sondern nur die Leute, die mir eine E-Mail-Adresse abgegeben haben.
Ja, verstanden. Also du warst ja schon vom Timing, warst ja schon auch vor Karl und den ganzen anderen auf YouTube und so, ne?
Genau,
also du warst ja auf Fitness-YouTube, bevor es überhaupt Fitness-YouTube gab, kann man sagen.
Ich wusste, also keiner wusste ja, wo die Reise hingeht. Für mich war das halt einfach der Ausgleich für die Google-Ads, wo ich gesagt habe, irgendwas muss doch da noch geben. Und ich war einfach blauäugig genug zu sagen, es könnte klappen. Ich meine, wenn man andere Social-Media-Plattformen sieht, viele haben in den Jahren darauf auch nicht gezündet. Das war dann schon sehr gut, dass das die Plattform war, die halt auch richtig abging und immer noch gut geht.
Ja, absolut. Es ist auch wirklich schwierig, so aus der Retro-Perspektive ist es immer total einfach, das irgendwie zu sehen. Aber ich merke es auch selbst jetzt so, TikTok, Threads, dann gab es ja noch diese Audio-Plattformen und so. Der Punkt, das zu sehen und dann zu sagen, ich gehe all in rauf, das ist echt schwierig, den irgendwie
definitiv
zu erreichen. Da muss es schon irgendwie hundertprozentig passen. Also,
und damals gab es ja nicht so viel, ne? Es gab ja nur YouTube. Es kam ja Facebook später. Bei mir war ja mein Problem dann irgendwann, als ich gesagt habe, es gab YouTube, dann habe ich Facebook gemacht, da wurden wir sehr schnell sehr groß. Wir hatten dann an der Spitze, ich glaube 600.000 Follower. Das war halt mit einer einfachen Strategie. Wir haben einfach Content ohne Ende rausgehauen, am Tag 10 Videos. Und dadurch sind wir in einem halben Jahr, ich glaube, von 50 auf 500.000 gewachsen. Und dann kam noch Instagram. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich bin erfolgreich bei YouTube, ich bin erfolgreich bei Facebook, ich habe jetzt keinen Bock auf die nächste Plattform. Und da habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich die einfach über viele Jahre verschlafen habe und an Facebook drangeblieben bin, was ja ein bisschen irgendwie mehr oder weniger tot ist.
Ja, jein, würde ich sagen. Also in meiner Wahrnehmung auch, aber man wundert sich, also wir haben ja auch Einblick in 100 Ad-Accounts oder so, das ist schon krass, wie groß der Facebook-Anteil da doch
immer definitiv ist.
Definitiv, also ältere Zielgruppe, ne?
Werbetechnisch ist es genial, wir werben ja auch außerhalb und der Firma, jetzt mit der anderen Firma, über Meta, und das ist genial gut gemacht, aber ich habe ich habe zumindest keinen Zug mehr gefunden, wie ich diese ganzen Follower, die ich jetzt habe, jetzt sind es vielleicht nur so 400.000, wie ich die irgendwie akquiriert bekomme. Ich bin halt jetzt auch im neuen Thema drin und da ist es irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, sehr interessant. Um das ganze Fitness-YouTube-Thema etc. abzuschließen, noch eine letzte Frage. Wie ist das heute? Kriegen die Videos, die sind ja auch noch öffentlich, kriegen die noch Klicks? Verdienst du noch Geld mit YouTube? Was ist mit den Online-Kursen? Werden die noch verkauft? Ich habe auch gesehen, Coach Carter, ich glaube, das ist ja eine von den Apps, die du angesprochen hast. Geht da noch was heute?
Ja. Also Aufrufe, boah, da müsste ich mal gucken. Ich bin ehrlich gesagt seit 3,5, 4 Jahren eigentlich raus aus YouTube. Ich habe für mich gesagt, ich wollte irgendwann eine Grätsche machen beim Fitness-Thema, weil ich für mich gesagt habe, ich bin im Fitness-Thema irgendwie müde geworden, also immer über Fitness zu reden. Und dann bin ich irgendwann rausgegangen und habe jetzt auch nicht mehr so wirklich reingeschaut, aber ich glaube, so viel geht aktuell nicht. Also ich sag mal, in den guten Monaten hatte ich so 800.000 bis 1,5 Millionen Aufrufe auf so einem Kanal. Jetzt aktuell, glaube ich, sind es, ich komme jetzt gerade nicht drauf, sind es um die 50 oder sowas, schätze ich mal, 50, 60.000, also deutlich runtergegangen. Ja. Man kriegt vielleicht noch, man kriegt mehr Geld als früher, also deutlich mehr für die paar Aufrufe. Ja. Aber für mich ist das jetzt aktuell kein Kanal mehr, den ich jetzt aktuell bewerbe, vielleicht irgendwann mal wieder. Und ich habe noch ein paar Sachen aus der alten Zeit, also genau Coach Carter, das dümpelt so dahin, ist im Endeffekt, würde man fast sagen, passives Einkommen, aber es ist auch nicht so hoch, dass ich sage, damit kannst du jetzt ewig leben. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Leute aktuell drin sind, also ich weiß es nicht, aber ich sehe, da kommt noch ein bisschen was rein, ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. Und was haben wir noch? Die Bücher, weiß ich aber nicht, da hinten sieht man ein Buch hier, das hier, das war, genau, das war sogar ein Spiegel-Bestseller, interessanterweise, nach meiner Fitness-YouTube-Zeit. Ist das nochmal ein bisschen, hat sich zumindest von dem Titel entwickelt. Aber sonst, das Einzige, was übrig geblieben ist, und das habe ich dann nochmal in einer extra Firma gemacht, 2015 war das aber schon, habe ich dann diese Fitnessbekleidung von einem eigenen Shop, also wir hatten da auch einen eigenen Shop, ich glaube, es war WooCommerce, wenn ich mich nicht täusche, haben wir hier dann mit Team dann die Dinger ausgedruckt und hatten da halt so ein paar lustige Motive drauf mit so einem Flugzeug und Bizeps und solche Sachen. ja, geil. So kreative Sachen, aber ich habe immer gemerkt, das trägt ja eigentlich keiner mehr, so lustige Aufdrucke. Und dann haben wir das ein bisschen seriöser gemacht und sind, ich weiß gar nicht mehr wann, aber wir sind auch schon lange auf Amazon. Ich kann es nicht sagen. Ich schätze mal, vom Feeling würde ich sagen 2015, 16 sowas. Aber wir haben das auch sehr stiefmütterlich behandelt. Und dann zu Corona-Zeiten ist natürlich alles so ein bisschen eingebrochen auch, weil keiner durfte ja ins Fitnessstudio gehen. Die Brands sind eigentlich runtergebrochen und dann ist auch der Mitarbeiter gegangen. Und dann habe ich neue gesucht, weil ich mir gedacht habe, ja gut, das macht ja trotzdem noch ein bisschen Umsatz. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber das war trotzdem nicht wenig. Und dann kam meine Mitarbeiterin hier rein und habe ich dann ein schwieriges Bewerbungsgespräch gemacht. Und dann ist der erste Arbeitstag und sie sagt, okay, was mache ich jetzt? Wie funktioniert das? Ich sage, hier sind die Passwörter von Amazon FBA, von Seller Central. Ich habe keine Ahnung, mach einfach. Und sie so, okay. Und die hat sich da echt durchgebissen. Und wir konnten da mit relativ wenig Arbeitseinsatz ganz erfolgreich agieren, yes.
Das ist jetzt die Marke Naturalathlet, über die wir sprechen,
richtig? Genau, richtig, ja.
Ja, okay, das heißt, die gibt es schon extrem lang und erst seitdem die besagte Mitarbeiterin da ist, ist das irgendwie ein bisschen mehr jetzt im Fokus drin. Wie relevant ist das jetzt gerade bei dir, so wenn du es mal vom Prozent Arbeitseinsatz, sage ich mal, sagst, was sonst noch so geht?
Gut, vom Arbeitseinsatz muss man sagen, ist es sehr wenig. Also meine Mitarbeiterin, die hat jetzt bis August noch auf 500-Euro-Basis gearbeitet. Sonst haben wir nur einen externen Marketer. Sehr viel mehr haben wir da. Und ich habe noch meinen Mitarbeiter, der ab und zu ein paar Grafiken erneuert. Ich mache einmal am Montag, rede ich 2-3 Stunden mit ihr. Also Amazon FBA, wenn man jemanden hat, der wirklich die Kommunikation mit Amazon macht, ist es sehr, sehr wartungsarm. Außer man hat wieder irgendwelche indischen oder, keine Ahnung, pakistanischen Support-Leute, die nicht verstehen, was das Problem ist. Dann ist es ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, vom Arbeitsaufwand ist es relativ gering und von dem, was allgemein geht, ist es eigentlich super. Also wir haben Monate zum mittleren fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich, sowas in der Richtung. Und ich sag mal, für den Aufwand, den man eigentlich aktuell hat, ist es voll in Ordnung.
Ja, mittel fünfstellig bis sechsstelliger Bereich mit genau. Einer Person, die irgendwie da ist, lohnt sich auf jeden Fall, ist attraktiv. Genau. Schon krass, was über allein Amazon geht, ne? Es sind viele Leute, die jetzt hier auch zuhören, die halt nur mit dem Online-Shop starten, die dann irgendwann vielleicht Amazon mit dazu nehmen. Es gibt definitiv auch Vorenthalte oder Vorbehalte so bezüglich Amazon, aber man muss sich einfach da immer wieder vor Augen führen, Amazon macht halt über 50% des gesamten E-Commerce-Umsatzes in Deutschland definitiv. Irgendwie aus. Wenn man da in der Nische irgendwie gut platziert ist, gute Listings hat, dann geht da so viel drüber.
Das ist definitiv. Also wir haben die ganze Zeit uns jetzt geweigert mit dem ganzen Thema rauszugehen, weil einfach das Fulfillment-Thema wieder ganz kompliziert wird. Wie gesagt, wir haben ja gerade FBA und verkaufen halt über in ganz Europa, wobei, sage ich mal, die anderen Marktplätze wie Italien, Spanien, Frankreich nicht so wirklich krass gehen. Also ich frage mich, ob es sich für uns überhaupt lohnt, allein die Steuerberater und die, jetzt haben wir wieder in Frankreich, gab es eine neue Verordnung, da muss der Müll muss dann weggeschmissen werden, ne, von Karton und die Theorie, wann die Kleidung weggeschmissen wird und so weiter. Und da musst du auch wieder Geld zahlen. Nur für die Anmeldung sind wir, glaube ich, ich glaube, wir sind 1.000 Euro im Monat, im Jahr los. Nur, dass es angemeldet wird, dass jährlich der Steuerberater das dann da hinschickt und die wollen dann nochmal Geld von uns. Also außerhalb von Deutschland lohnt sich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber wir haben jetzt vorgestern habe ich mit einem von Amazon geredet, die haben jetzt ein neues System, Multichannel. Ich glaube einfach, weil sie ein bisschen Druck kriegen von Temu und Co., dass sie jetzt Fulfillment für Marktplätze außerhalb von Amazon anbieten. Und das kann für uns in Zukunft echt wieder interessant werden. Dann brauchen wir kein externes Fulfillment-Unternehmen, sondern lassen alles über Amazon laufen.
Ja, aktuell verkauft sie aber auch rein über Amazon, richtig? Richtig. Da waren ja sicherlich auch schon einige Male die Gedanken war, da irgendwie noch einen Shopify-Shop oder sowas hochzuziehen. Warum ist es bis heute nicht passiert und wie denkst du aktuell darüber und auch in Zukunft?
Ja, bisher war es immer so, dass die Komplexität zu hoch war. Ich habe jetzt mit dem Johannes Kliesch, der Gründer von Snox, geredet. Er hat halt gesagt, pass auf, du musst halt 2, 2,5 Jahre mal investieren, dass sich das lohnt. Und wir haben halt gerade das Problem, dass wir eigentlich nur 2 T-Shirts haben. Selbst die kurzen Hosen, müssen wir mal gucken, ob die auslaufen oder nicht. Weil wir nur die Dinge drin lassen, die wirklich laufen. Alles andere schmeißen wir raus, weil wir festgestellt haben, du musst eine Ware schnell drehen. Du musst innerhalb von einem halben Jahr spätestens muss die Ware gedreht sein, sonst hast du Lagergebühren, sonst hast du Liquidität und so weiter. Themen, die einfach nervig sind. Und deswegen war das bisher kein Thema. Aber wie gesagt, jetzt sind wir am Überlegen, wir müssen das Gespräch mit Amazon noch führen, wenn es preislich passt, mal mit erstmal mit Zalando und Otto und so weiter anzufangen und dann vielleicht irgendwann auch einen eigenen Shop. Warum nicht? Also jetzt durch diese neue Geschichte sind wir deutlich offener, weil es einfacher zu handeln ist. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte da gar nicht tiefer rein. Ich habe jetzt auch nicht die Vision zu sagen, wir müssen also 1 Million im Monat machen. Ich bin immer froh, wenn ich langweilige Geschäfte habe, die gut laufen und wo ich mich jetzt auch nicht ewig da zeitlich reinstecken muss. Und das ist Amazon FBA interessanterweise. Aber, und das muss man auch dazu sagen, man muss halt die Zahlen wirklich immer wieder durchgehen und immer wieder optimieren. Ja, wir sind jetzt auch von Bulgarien nach China gegangen, weil wir gesagt haben, wir kriegen die Marge nicht mehr hin, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. Und jetzt lief es wieder deutlich besser. Aber das musst du halt immer mit berücksichtigen, dass, dass die Marge das A und O ist. Und du musst immer wieder gucken, weil selbst wir, wenn du überlegst, Nike, Adidas, Under Armour, Puma und so weiter, das sind ja nur die Premium-Marken, die verkaufen ihre T-Shirts für 12 bis 14 Euro bei Amazon. Wir verkaufen es für 30 und müssen schauen, dass die Marge passt. Und dann hast du noch die ganzen Chinesen, die für 30 Euro 3, 4, 5, 6 T-Shirts verkaufen und wir sind irgendwo dazwischen mit einer Marke, die halt super nischig ist. Und deswegen ist das die hohe Kunst, wirklich bei Amazon immer die Zahlen auf dem Schirm zu haben. Umsatz ist nett, aber der Gewinn muss halt am Ende des Tages auch passen und das ist das Entscheidende. Deswegen bin ich ein Fan davon, gar nicht so groß zu viel zu machen, sondern immer da zu gucken, wo wirklich auch Marge ist. Wir haben auch Monate gehabt, die gingen voll durch die Decke, da hast du dann irgendwie mal, ich weiß nicht, was das Maximum war, ich schätze mal 110.000, 120.000. Da guckst du auf den Gewinn und hast irgendwie Minus gemacht. Denkst du, ja super, jetzt haben wir viel Geld in Werbung gesteckt. Das klingt jetzt nach einer großen Nummer, aber lohnt sich gar nicht so wirklich. Und dann musst du halt so weit runtergehen, dass du sagst, okay, das Niveau ist jetzt wirklich rentabel. Egal, ob wir jetzt Platz 5 sind oder Platz 15, wir müssen schauen, wo wirklich auch Geld zu machen ist. Und wir haben jetzt nicht vor, irgendwie dann Exit zu machen oder krass zu skalieren. Wir machen es in einem langsamen, angenehmen Tempo. Ja. Man sieht ja jetzt gerade ganz frisch gelesen, Oceans Apart. Er ist ja Insolvenz gegangen, eine Fitnessmarke und Snox hat die jetzt gerade aufgekauft. Ja, also du kannst in der Krise musst du immer gucken, dass du liquide bist und lieber langsame Schritte machen, die langfristig sind, als zu schnell und dann machst du die ganze Firma platt.
Absolut, 100%. Das kann ich auch bestätigen. Also haben wir auch in den letzten Jahren, wir haben ja mit über 300 Shops zusammengearbeitet und große Umsätze sind schön, aber am Ende des Tages ist halt nicht das, wovon du das Unternehmen irgendwie langfristig und nachhaltig betreiben kannst. Deswegen ist da auch aktuell mehr denn je das Credo, lieber ein bisschen weniger Umsatz und dafür halt mehr Profit, weil ansonsten kann halt auch schnell mal ein Fehler der letzte Fehler sein, ne?
Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Man darf auch nicht unterschätzen, also die Kosten steigen ja auch meistens mit mehr Umsatz. Also alleine der Steuerberater, der haut ordentlich drauf, wenn er mehr Umsatz hat, ne? Die berechnen oft nach Umsatz und nicht nach Aufwand, also Teilaufwand, aber auch Umsatz. Das heißt, wenn du mehr Umsatz machst, aber der Gewinn nicht passt, dann kann es sein, dass bei gewissen Tools oder auch beim Steuerberater einfach die Kosten explodieren, der Aufwand explodiert. Und dann am Ende des Tages kannst du zwar sagen, hey, wir sind 6-stellig im Monat oder 7-stellig im Monat, aber was das wirklich bedeutet, ja, das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, absolut. Du hast gerade eine Sache gesagt, wo ich 100% relaten kann. Du suchst nach Businesses, die langweilig sind, und das ist gut für dich. Das ist bei uns in der Firma tatsächlich auch ein Credo. Wir haben vor 2 Jahren, war ich immer noch so, ja, wir müssen irgendwie ganz viele neue Sachen probieren, hier was angefangen, da was angefangen und so weiter. Es war auch ein Lernprozess jetzt auf jeden Fall über die letzten Jahre. Aktuell ist so, wenn es langweilig ist, wenn nichts großartig passiert, dann ist es eigentlich so, okay, sehr gut. Das
Das
war auf
kommt
jeden Fall ein
meistens
gutes
Richtung
Learning.
Richtung 30. Ja, also ich muss echt sagen, ich habe auch viel ausprobiert und der Punkt ist, es gibt dieses blöde Sprichwort, aber da ist wirklich was dahinter. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hab viel drumherum ausprobiert und habe immer noch Themen, die jetzt erstmal abgeschrieben werden müssen. Hat eine Menge Geld gekostet, hat unfassbar viel Energie gekostet. Und zu sagen, hey, die Sachen, die funktionieren. Das Problem ist halt, wenn man kreativ ist, dann will man immer neue Dinge und noch was und hier und da. Aber mal zu sagen, hey, das Ding bringt Geld, das kostet kaum Arbeit, mach einfach weiter. Was sind die kleinsten Schritte, die uns weiterbringen? Und das Coole ist, meine Mitarbeiterin, die ist da auch immer ganz skeptisch. Wir sind jetzt gerade dabei, und zu sagen, hey, lass uns doch mal Social Media ein bisschen Gas geben und deine 700 € Kraft holen. Und jetzt haben wir uns die Sachen angeschaut, die wir jetzt bekommen haben von den Leuten und sagen, hey, das ist nicht so gut, dass wir sagen, wir stecken da 700 € im Monat rein, das sind 9.000 im Jahr. Damit können wir auch wieder ein neues T-Shirt ausprobieren und gucken, ob das läuft. Das heißt, da ganz nüchtern sein und sich auch mal eine Person gegenüberholen, die anders tickt und zu so sagen, ja, ist eigentlich gut. Wir müssen nicht den maximalen Gewinn machen. Wir müssen auch gucken, dass das Risiko überschaubar ist und lieber ist das Konto ein bisschen voller und wir können dann ja, mal eine neue Ware testen oder vielleicht ergeben sich Möglichkeiten als andersrum, ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, absolut. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, wie es macht. Nur mit Amazon FBA, mit der Marke, weil wenn man so unterwegs ist auf Instagram, so Ads angezeigt bekommt von Leuten wie mir, dann denkt man ja, oh, Online-Shop, Shopify, das Ding, was man irgendwie machen muss, Marke aufbauen, ist ja auch irgendwie super attraktiv. Kann ich auch absolut nachvollziehen, den Gedanken irgendwie richtig als Marke wahrgenommen zu werden, was ja auf Amazon dann eher nicht so krass der Fall ist, wie wenn man jetzt irgendwie über Social extrem großen Online-Shop bewirbt und so weiter. Aber am Ende des Tages, wie du auch schon gesagt hast, ne, was unterm Strich hängen bleibt, ist das, was zählt. Und da ist es tatsächlich so beim Online-Shop, man muss halt so viel investieren. Argument gegen Amazon ist ja meistens so, die Amazon-Gebühren sind so hoch. Aber ganz ehrlich, die Amazon-Gebühren mal 2 oder 3 sind halt das, was du am Ende des Tages an Meta oder Google zahlst, wenn du halt einen Online-Shop irgendwie aufbaust.
Und bei uns ist halt so, wir haben jetzt Kooperationen auch mit der Kernzielgruppe und das ist auch super. Also da haben wir jetzt nicht irgendwie so, wir stecken so viel rein und so viel kommt raus, sondern ist halt eher, wie soll ich sagen, so ein Branding-Faktor. Und das ist so ein Tipp, den ich vielleicht noch geben kann, wenn ich jetzt die letzten 17 Jahre als Unternehmer anschaue. Es lief dann schlecht, wenn ich zu breit wurde von meiner Kommunikation her. Und es lief dann gut, als ich sehr spitz in meiner Kommunikation war. Also im Fitnessbereich habe ich ja angefangen, so Retter der Dünnen, also so, wie soll ich sagen, dünne Jungs breit machen. Du hebst gerade die Hand für
Ja,
alle,
so,
die.
damit hast du auf jeden Fall mich komplett angesprochen, weil ich habe so 60 Kilo gewogen damals und dann innerhalb von einem Jahr irgendwie knapp 20 Kilo
Ja,
zugenommen.
genau.
Hast mich auf jeden Fall gerettet, da war ich
Und
nicht mehr dünn.
damit habe ich angefangen. Dann kam irgendwann die Konkurrenz und dann haben die andere Themen gehabt. Und dann dachte ich mir, Mist, ich kann jetzt nicht einfach die Konkurrenz ziehen lassen und habe beides gemacht. Also wie man abnimmt, wie man zunimmt. Und das Interessante war, dass dann die Klickzahl immer weiter runterging, bis ich in der Krise war. Und dann haben wir gesagt, hey, lass wieder dünne Jungs breit machen. Skinny Guy Savior, Retter der Dünnen. Und das hat natürlich einerseits die Leute ein bisschen provoziert, aber andererseits hat es wieder funktioniert. Und das haben wir bei der Bekleidungsmarke auch so. Wir bleiben unserem Kern treu. Es ist für eine Marke, die wachsen will, natürlich immer eine Herausforderung, wie breit will ich werden. Aber dadurch, dass wir keinen Stress haben, ist es in Ordnung. Und auch die anderen Geschäfte, die ich mache, immer zu gucken, so spitz wie möglich zu sein. Man ist immer wieder überrascht, wie groß die Zielgruppe in der Spitze doch ist. Und da kannst du Nummer eins werden, da kannst du gutes Geld verdienen. Und da würde ich lieber in dieser Zielgruppe bleiben, als die wieder breiter zu machen, in der Gefahr, dass du halt verwässerst. Und wenn du verwässerst, hast du das Problem, dass die Marge kaputt geht und du deine ganze Firma riskierst. Das ist halt so mein Ding. Das ist jetzt nicht dieses, hey, ich zeig dir, wie du eine 100-Millionen-Euro-Brand aufbaust, sondern hey, wie du ein entspanntes Leben führen kannst. Ja, im besten Fall unterm Radar.
Ja, Ich habe innerlich nur gerade ganz oft ja gesagt, weil es ist wirklich 100% so, ich kann es bestätigen. Genau das haben wir in den letzten Jahren auch durchgemacht. So vor, in den letzten 2 Jahren super viel verglichen mit anderen Anbietern irgendwie am Markt. Dabei gar nicht so auf uns geguckt. Und seitdem wir nur noch auf uns gucken, gar nicht mehr darauf achten, was machen
Ja.
eigentlich die Mitbewerber. Einfach nur ganz genau analysieren, wer ist Kunde bei uns, was sind das für Leute und alles halt perfekt auf diese Leute
Ja.
auszurichten. Es funktioniert 10-mal so gut wie vor einem Jahr noch.
Ist
Das
so.
ist wirklich 100%, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man zu breit ist, wenn man für alles steht, steht man am Ende für
Genau.
nichts.
Und man muss es auch sagen, ich habe jetzt letztens Johannes Klisch, habe ich ja schon erwähnt, der Gründer von Snox, die gehen ja gerade Richtung 100 Millionen im Jahr, was eine unfassbare Nummer ist, ne, muss man wirklich sagen. Mit Socken,
Ja.
die sind ja nicht erst seit Snox erfunden worden, also schon eine
Ja.
krasse Nummer. Und letztens habe ich ein Reel
Safe.
von ihm gesehen, da ging es irgendwie darum, dass die gesagt haben: Ja, du hast doch bestimmt schon ausgesorgt, Millionen auf dem Konto. Sagt er: Ja, das passt schon. Und da sagt er: Aber du brauchst aber nicht denken, dass die Firma wachsen kann, wenn ich nicht voll ins Risiko gehe. Hat er gesagt, auf sein Firmenkonto oder die Firma hat eine Miese von 6 Millionen und er haftet natürlich auch privat. Ja? Und da habe ich gesagt, krass, natürlich hätte ich in Anführungszeichen die Umsätze wie er gerne, aber ich habe keinen Bock, dass ich so gut wie die Firma läuft, immer noch die Miese habe. Und da habe ich für mich gesagt, also lieber bin ich da, mache ich kleinere Nummern. Ich habe jetzt auch kein Problem, Kredit aufzunehmen oder irgendwas, aber zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht in die Miese gehen. Die Firma ist rentabel, die ist im Plus. Ich habe keine Schulden bei der Bank. Und das ist halt auch wieder ein spannendes Thema, was halt nicht geht, wenn du skalieren willst auf Maximum, ne?
Ja, absolut. Dann geht halt einfach krass ins Risiko. Geht gar nicht anders, gerade im E-Commerce, weil du musst ja in
Genau.
Vorleistung gehen, sowohl was Marketing angeht, als auch was die Ware angeht. Ja, finde ich einfach super wichtig, auf sich selbst zu gucken, wirklich zu spüren, was sagt die innere Stimme einem
Genau.
und das dann halt auch zu machen. Weil wenn man das nicht tut und einfach nur auf Instagram, LinkedIn und so weiter sich berieseln lässt, dann geht es halt ganz schnell, dass man einfach allem nachjagt,
Richtig.
was halt alle anderen irgendwie so machen. Und das kann nur ins Verderben gehen, zumindest was
Richtig.
das persönliche Glück angeht.
So ist es.
Ja, 100%. Sehr interessant. Dann lass uns noch ein Thema anschauen, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Und zwar machst du jetzt ja neben dem Amazon FBA-Business noch ein paar andere Sachen.
Ja.
Magst du da vielleicht ganz kurz noch was zu sagen, gerade auch was jetzt diese Coaching-Richtung angeht, in die du ja, glaube ich, jetzt auch seit einem halben Jahr, Jahr oder sowas zumindest öffentlich auch reingehst. Was machst du da genau?
Okay, also 2020 war für mich so die Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte neu mich ausrichten, wusste aber auch nicht so wirklich, in welche Richtung. Und habe dann geguckt, was sind meine Stärken und habe gesagt, okay, ich kenne es selber, dass man in Anführungszeichen so ein bisschen verwirrt ist, wie geht es weiter als Selbstständiger. Und habe dann angefangen, Menschen zu coachen im Bereich Klarheit. Das hat auch super funktioniert. Also die Ergebnisse, aber ich habe gemerkt, ich kriege das Ding irgendwie nicht gewuppt, also nicht größer. Und dann habe ich gemerkt, okay, was interessiert mich noch? Ich bin Unternehmer, okay, dann spreche ich Unternehmer an. Da habe ich aber auch gleich gemerkt, also ich bin da viel zu klein, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, schaut euch den großen Flavio an, so viel Umsatz macht ihr, ihr müsst mir vertrauen, ich bin der Richtige für euch. Und dann bin ich so ein bisschen das Thema Family und Business rein. Aber ich habe auch gemerkt, so in der säkularen Welt, wie es jetzt aus unserer Richtung heißt, hast du einfach keine Chance, der Markt ist viel zu groß. Und dann habe ich überlegt, okay, was bin ich und kann ich aus der Summe, was ich bin und was mich interessiert, irgendwie auch was anbieten. Und dann habe ich vor 1,5 Jahren angefangen mit dem Thema christliche Unternehmer und mich darauf spezialisiert. Also ich sage jetzt mal, die Zielgruppe sind Leute, die ab 30, 40 eine Firma haben von 0 bis größten haben 100 Mitarbeiter, den Glauben auch aktiv leben und aber auch unternehmerisch wachsen wollen. Und das hat eine Riesenfreude gemacht und macht mir auch immer noch Riesenfreude. Das ist die eine Sache. Und dann interessanterweise haben wir dafür Meta-Werbung geschaltet. Und dann kam, ich würde sagen, vor einem Jahr ungefähr, die Leute, die haben die Meta-Werbung gesehen, Angestellte, und haben sich immer wieder eingetragen und haben gesagt, ja, ich möchte aber auch irgendwie wissen, wie ich mehr Geld verdiene. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, das passt nicht, das ist nur für Unternehmer. Und da kam wieder einer, und da habe ich gesagt, dem Marketer, wir müssen was ändern. Mich nervt es, dass ich ständig da Leute habe, die eigentlich gar nicht zu der Zielgruppe passen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, lass uns das so mal anders denken. Das sind Leute, die haben Interesse. Nochmal zusätzlich kann man denen helfen. Und jetzt berate ich halt christliche Unternehmer, aber auch nebenbei christliche Angestellte, wie die sich halt nebenbei was aufbauen können. Genau, und das mit dem Glauben kombiniert. Und das sind zwei super coole Möglichkeiten, die sich jetzt in letzter Zeit extrem gut entwickelt haben. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was vorher schon war. Du musst in die Nische gehen, aber eine Nische, die auch zu dir passt. Also Natural Bodybuilding mache ich seit 27 Jahren. Ja, ich bin Christ seit Kindheitstagen. Ich leite auch eine evangelische Freikirche, eine größere. Dann, ja, habe ich eine Familie. Also all das, was ich da sage, das lebe ich selber. Und ich glaube, das ist so der effizienteste Weg, mutig zu sein, in die Nische reinzugehen. Also viele haben gesagt, was machst du da? Warum so? Und hä? Und kann man das überhaupt? Ich habe gesagt, ich will es einfach ausprobieren. Ich habe jetzt so viel Feedback bekommen von Leuten. Und das heißt nicht, dass der erste Move funktioniert, sondern musst halt immer wieder weiter testen, optimieren, machen, tun. Ja. Und dann irgendwann funktioniert es sehr gut. Und das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir dran sind. Ich sag mal, Amazon FBA, wie gesagt, einmal in der Woche, 2, 3, vielleicht 4 Stunden mal, wenn mehr los ist, und der Rest ist dann das Thema hier, ja.
Ja, geil. Ich habe verfolgt dich bei Instagram, seitdem wir das erste Mal Kontakt hatten. Ich glaube, wir haben über LinkedIn oder so mal irgendwie connected oder so. Und als ich diesen Switch gesehen habe, dass es jetzt um Christen geht, dachte ich mir sofort, okay, geil. Das geht auf jeden Fall in eine gute Richtung, weil, wie du sagst, es ist halt einfach eine klare Nische und das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen und das musst du halt heutzutage irgendwie erreichen, weil es gibt halt von jedem Angebot zuhauf da draußen, genau. Aber nicht für jede kleine Zielgruppe. Und genau. So klein ist die Zielgruppe ja nicht. Ne? Es gibt ja unglaublich viele Christen in Deutschland, die du gerade beschrieben hast. Das sind ja mehrere Millionen Leute, die da irgendwie passen als Zielgruppe.
Genau. Und das ist irgendwie auch mein Herz. Also das ist nicht nur ein Slogan. Manche Leute sagen, ja, du machst es ja nur aus Marketing-Dinger. Ich sage, klar, einerseits passt es zu mir und andererseits ist es eine Win-Win-Situation. Wenn ich zum Beispiel mit Unternehmern oder auch mit den Angestellten beten wir gemeinsam, tauschen uns auch aus biblisch, das ist halt ein anderes Niveau. Natürlich kann ich das marketingtechnisch nutzen, aber ich lebe es auch genauso. Ne? Und warum geht das nicht in beide Richtungen? Das finde ich wichtig und wertvoll, weil wenn ich was mache, wo ich nicht für lebe, dann ist es auch nicht wirklich gut. Und deswegen, als es alles soweit war und ich schaue mir das an, denke mir, wow, ich habe jetzt die eine Firma, die macht schon Bekleidung seit Ewigkeiten, die andere, da mache ich das Christliche, das ist die Summe von dem, was ich feiere. Also auch die Klamotten, die ziehe ich jedes Mal an, weil die einfach, ich sag's so plump, wie es ist, sind die besten Fitnessklamotten, die es gibt. Ja, eine bessere Qualität wirst du kaum bekommen für den Preis oder gar nicht bekommen. Und das ist halt schön, wenn man auch nicht nur langweilige Geschäfte macht, sondern ein Produkt so gut macht, dass Männer sagen, ich wäre blöd, wenn ich jetzt eine andere Marke kaufe, weil ich weiß, die fühlt sich nicht so gut an.
Ja, safe. Und man merkt es auf jeden Fall auch, ob es eine Marketingmasche ist oder ob es wirklich, wirklich aus dem Herzen kommt, bin ich zumindest der Überzeugung. Es hat einfach ein Geschmäckle. Leute, die da feinfühlig sind, die checken das auf jeden Fall. Ja. Und was ich mich gefragt habe, ich habe mir die Sache natürlich vor dem Interview einmal abgecheckt, das Ganze ist ja so geframed als Undercover-Business, was ja wieder auch genau das ist, was du auch schon vor 20 Minuten einmal gesagt hast, halt Undercover irgendwie ein bisschen unterwegs sein. Was ist denn genau die Opportunity, mit der am Ende Geld verdient werden kann? Es geht ja um Google, aber viel mehr gibst du ja nicht frei. Kannst du das teilen?
An sich geht's, zeige ich den Leuten halt, wie sie mit regionalen im Endeffekt regionales SEO, also regionale Suchmaschinenoptimierung, was ja nur für regionale Unternehmen geht. Und ich habe das damals schon mit meiner Mutter gemacht, ich habe das für unsere Church gemacht, ich habe das dann für meine Unternehmer gemacht. Und das ist meiner Meinung nach, auch wenn es schon ein altes Business ist, es gibt seit 2017, glaube ich, 2016, 2017, irgendwie sowas, ist es immer noch in vielerlei Hinsicht so unterm Radar. Ich habe zum Beispiel letztens auch, eine OP gehabt. Ich habe hier so ein großes, fettes Lipom gehabt. Das war so groß wie ein Golfball. Und ich habe eine Freundin gefragt, die ist Ärztin, hat gemeint, ja, gehst du zu der Ärztin, die Chirurgen? Da habe ich die Leute immer hingeschickt, da hat noch keiner was gesagt. Gebe ich bei Google ein, hat die irgendwie 2,8 Sterne und dann sagen die Leute, ja, ich lag da nackt da, Leute sind vorbeigelaufen oder voller Metzger. Ich denke mir, shit, da will ich überhaupt nicht hin. Und dann parallel selber gegoogelt und gemerkt, oh krass, da gibt es 5 Sterne, 1A Ding, und dann hat die mir das rausgeschnitten, war ein super Job. Und so funktioniert halt regionales SEO. Wenn du es checkst und dem Unternehmen neue Kunden besorgen kannst und du kriegst ein paar Euros dafür, ist das eine Win-Win-Situation. Und das zeige ich den Leuten da ganz spezifisch. Genau, das macht mir eine riesige Freude, weil ich merke, ich habe die letzten Jahre halt immer alles für mein Business gemacht und jetzt habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, das erst den Unternehmern zu zeigen, aber jetzt auch den Angestellten, wie beide Seiten davon profitieren können.
Geil. Ja, gute Opportunity. Schön langweilig, schön oldschool, nichts, was irgendwie fancy ist, wo man irgendwie krass über Social Media drauf sprechen kann, aber am Ende des Tages coole Zielgruppe, weil regionale Unternehmer, kenne ich mich selbst ein bisschen mit aus, ich komme ja auch aus dem Dorf, und als wir angefangen haben, irgendwie auch Beratung und sowas anzubieten, war es tatsächlich auch Social Media Beratung für die ganzen Unternehmen bei uns in der Region, und die haben keine Ahnung, keinen Bock auf Marketing. Die sind dankbar, wenn das vernünftig genommen wird.
Genau.
Die haben alle mittlerweile auch gecheckt, dass es irgendwie wichtig ist. Und man kann damit so wenig, so viel rausholen.
Genau.
Weil einfach nicht mal die Basics, wie zum Beispiel Bewertungsmanagement, irgendwie vernünftig gemacht werden.
Genau.
Finde ich auf jeden Fall. Gut, aber Tune Team. Geil, sehr schön. Dann habe ich das auch endlich verstanden. Geil.
Ja.
Sehr gut. Flavio, gibt es irgendwas, was du Unternehmern, die irgendwo, sagen wir jetzt einfach mal in meinem Altersbereich sind, 25, 30, noch relativ am Anfang, sage ich mal, der Karriere stehen, aber irgendwie ein Business am Start haben, was auch schon einigermaßen läuft, was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt mittlerweile hast?
Ich würde es ähnlich, eine ähnliche Erfahrung teilen wie das, was ich damals mit Krypto gemacht habe, 2017 gestartet, schnell und hektisch reich werden wollen, dann hin und her getradet, immer die Dinge versucht, die am meisten Einnahmen bringen könnten. Ja, ein paar Gurus gefolgt, die Coins investiert und am Ende gemerkt, irgendwie hätte ich nur Bitcoin investiert, wäre das zehnmal besser gewesen als diese ganzen fancy-mancy Coins. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Bleib deinen Werten treu, mach langweilige Geschäfte und versteh einfach, dass Dinge Zeit brauchen. Ich weiß es, dass für einen 23, 25, 27 oder 30-Jährigen, der will in diesem Sommer, nächsten Sommer will er reich werden, der hat keinen Bock, 10 Jahre zu warten. Ich weiß das, mir ging es genauso. Aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, je gieriger du bist nach Erfolg, desto länger wirst du brauchen. Warum? Weil du auf die ganze Scheiße reinfällst, wo irgendwelche Leute dir sagen, damit wirst du schnell und hektisch reich. Ich habe so viel Geld verloren. Das habe ich, glaube ich, von 15 bis 23 gemacht und danach auch immer wieder in neue Business-Ideen reingefallen. Du brauchst ein langweiliges Business, was funktioniert, und das braucht manchmal auch Zeit. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch ein paar Mitarbeiter, die gegangen sind, die super erfolgreich geworden sind, und ich schaue mir an, was die gemacht haben. Ja, die haben einfach dieses Business, was die gelernt haben, die sind nicht am ersten Tag erfolgreich geworden, auch nicht im ersten Jahr. Und wenn dir das jemand sagt, dass du super erfolgreich wirst im ersten Jahr, dann renn einfach weg. Ja, es braucht Zeit, es braucht einfach Geduld, und das ist das Langweiligste, was es gibt. Aber ich sage, jeder, der das macht, der das verstanden hat, der wird in 5 oder 10 Jahren sagen, wow, hätte ich nicht gedacht, was da möglich ist. Aber wenn du der gierige Hans bist, der denkt, er muss jetzt in der kurzen Zeit schnell und hektisch reich werden, dann wirst du mindestens doppelt so lang wie alle anderen brauchen. Punkt.
Word, ist so. Da ist nicht viel hinzuzufügen, außer dass ich es unterschreiben kann. Ich habe mit 10, 11 Jahren habe ich angefangen mit einem Brötchenservice, aber so richtig ernsthaft, so ich will jetzt selbstständig sein und damit irgendwie Geld verdienen, habe ich halt kurz vor Abschluss des Abis angefangen, mit 17.
Hm.
Und jetzt 10 Jahre später, ich glaube, dieses Jahr war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Alter, hat das lang gedauert, hier an diesen Punkt zu kommen. So endlich entspannt, endlich richtig geil, auch monetär und so weiter geht es richtig, richtig gut einfach. Das ist wirklich, 10 Jahre sind ein guter Zeitrahmen, und ich sehe es auch bei allen E-Commerce-Brands. Natürlich gibt es immer so 1, 2 Ausreißer, die so krank skaliert werden können einfach nur. Dass dann aber alles 100%ig läuft, sei mal auch dahingestellt. Dann gibt es halt andere Probleme, die irgendwie mitkommen. Aber so ein Wachstum year over year von 100% irgendwie ist super stabil. Und dann dauert es halt einfach, dass man irgendwo mal 5, 10 Millionen oder sowas machen kann im Jahr. Weil ansonsten müsstest du halt dich vertausendfachen von Jahr zu Jahr, um halt irgendwie ganz schnell dahin zu kommen. Von dem her, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Teilen deiner Learnings, Flavio.
Sehr gerne.
Interessant, da heute mal mit dir reinzugehen. Und ich hoffe, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute auch was Spannendes dabei war. Wo findet man dich, wenn man irgendeine Frage an dich hat oder dich kontaktieren möchte?
Einfach auf Instagram, da bin ich am aktivsten. LinkedIn bin ich gerade ein bisschen raus. YouTube mache ich gerade auch nicht viel. Also ich habe jetzt meinen Fokus auf Instagram. Wenn man da spezifische Fragen hat, gerne direkt schreiben, und dann antworte ich da auch.
Sehr gut. Connect dich in den Shownotes, genauso wie Naturalathlet, den Amazon-Shop, wer mal richtig gute Gymkleidung ausprobieren möchte.
Ja.
Und ich würde sagen, Flavio, dir alles Gute weiterhin. Vielen Dank für deine Zeit und bis demnächst. Ciao,
Danke.
Ciao.